Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar die gute Jagoda. Moin.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Danke für die Einladung.
Hi, grüß dich. Jagoda, ich glaube, ich muss dich gar nicht so großartig vorstellen, weil du bist Teil von superlevel.de eigentlich.
Nicht nur eigentlich, sogar auch ziemlich uneigentlich. Ja. Mhm. Und Ich habe jetzt mein Dreigespann habe ich jetzt voll gemacht. Mhm. Ich war bisher immer nur mit Manu im Cast und jetzt auch schon mit Daniel und jetzt auch endlich mal mit dir.
Juhu. Stimmt, es gibt einen Cast, den wir immer vor uns hergeschoben haben.
Ja, leider.
Also zu The Inner World, das holen wir irgendwann mal nach.
Irgendwann,
ja. Das müssen wir unbedingt machen, weil das so ein schönes Spiel ist. Ja. Aber irgendwie hat es irgendwie nie hingehauen. Also irgendwie ist der eine dann weggefahren und der andere hatte dann keine Zeit und dann kam bei mir Bachelor und alles. Und
die Jahre ziehen ins Land.
Und die Jahre ziehen ins Land und mittlerweile machen die Entwickler von Inner World ein neues Spiel.
Jetzt, so. Vielleicht können wir ja darüber reden. Können wir jetzt schon planen?
Vielleicht klappt es dann irgendwann mal. Aber wie der Zufall es so wollte, haben wir beide ein anderes Spiel quasi zeitgleich gespielt und zwar Sacred 3. Jetzt würde ich gerne Rollenspiel sagen. Aber es ist eigentlich kein Rollenspiel. Aber der neue Teil der in Anführungsstrichen Rollenspielreihe, die über Deep Silver erscheint. Und gleich vorab, wir beide vertreten zwei sehr unterschiedliche Seiten bei diesem Gespräch, weil du bist Fan, du kennst Sacred schon ziemlich lange, seit Teil 1 eigentlich, ne? Mhm. Und ich habe so null Plan von Sacred. Ich habe das noch nie gespielt. Ich habe da immer gehört, das gibt's irgendwie und das ist so ein Diablo-Ding, aber das selber nie angefangen und das war jetzt quasi so mein erster Kontakt mit der ganzen Serie und der Internet-Mob ist wütend.
Ja, die alten Fans sind nicht erfreut, um es mal milde auszudrücken.
Not pleased, sozusagen.
Not amused.
Not amused,
ja.
Genau.
Ja, richtig.
Vielleicht kannst du als Expertin von den alten Teilen kurz erklären, was Sacred 1 und 2 so ist und was es so cool gemacht hat.
Genau, also jetzt nochmal aktuell, der jetzige Teil, Sacred 3, der ist halt wirklich einfach kein Rollenspiel mehr. Der ist so ein Action-Arcade-Ding irgendwie. Und das heißt, und Sacred 1 und 2 waren wirklich Action-Adventures. Mhm. Sprich, zwischen 1 und 2 ist jetzt auch noch, also wirklich ein Genrewechsel passiert. Zwischen 1, 2 und 3 ist jetzt ein Genrewechsel passiert. Das ist schon mal der erste Knackpunkt, ja. Und also Sacred 1, das kam 2004 raus von Ascaroth. Ist eine deutsche Firma. Und da war halt das Besondere, das sollte so ein Diablo-Killer werden, so ein bisschen. Also, aber das Wort ist nicht, sagen wir es mal so. Es war ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt. Mhm. Es gab zum Beispiel eine offene Spielwelt. Das heißt, du konntest rein theoretisch, konntest du schon als Level-1-Charakter sonst wohin laufen.
Ach, cool.
Und dich dann umnieten lassen, weil du viel zu klein bist. Aber rein theoretisch konntest du es tun. Mhm. Es gab unglaublich viele Items. Es hatte halt so ein Diablo-mäßig unendlich viel Ausrüstung, es gab ganz viele Talente, es gab Millionen von Quests, also es gab eine lange Hauptquest, ganz, 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 ganz viele Nebenquests, Easter Eggs, also es war ein Spiel vollgepackt mit Easter Eggs an und Geheimgängen, geheimen Monstern, eine riesige Welt, also wirklich die Liebe zum Detail, die ist dir an jeder Ecke entgegengesprungen, so als Beispiel, es gab zum Beispiel dort Grabsteine, die konntest du anklicken und auf jedem einzelnen Grabstein stand was anderes. Meistens halt letzte Worte, sowas wie alle Speere zu mir oder sowas, ja. Oder was weiß ich.
Cool.
Ach, da hinten wird schon nichts sein, ja. Solche Sachen. Und auf jedem Grabstein stand was anderes. Und die Welt war voll mit diesen Grabsteinen, so als Beispiel. Und dann jedes einzelne Haus war einzeln designt mit einzelnen Möbeln. Es gab einzelne Bücher und Rollen zu sammeln. Es war unfassbar. Also die haben sich, also Ascaron hat sich mit diesem Projekt auch ziemlich übernommen. Mhm. Es war nämlich nicht nur bekannt dafür, so super detailverliebt zu sein, sondern halt auch total buggy.
Okay.
Ja, das heißt, ein halbes Jahr später haben sie so eine Art Sacred 1 Plus rausgebracht. Tatsächlich mit nochmal eine neue Retail-Version mit ganz vielen Patches und sowas. Die war dann auch besser spielbar. Aber es wurde halt immer wieder nachgepatcht. Also es war wirklich sehr, 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 sehr ambitioniert. Es gab 6 Klassen. Jeder hat ein eigenes Startgebiet. Zum Beispiel der Gladiator ist tatsächlich auch in so einer Gladiator-Arena gestartet, was einfach cool war.
Ah, cool, ja.
Und ich könnte ewig von schwärmen. Ich habe damals wirklich viel Zeit damit verbracht.
Da habe ich ja echt was verpasst. Irgendwie. Das klingt echt gut. Also es ist so zu Zeit.
Und Reittiere. Ja, es gab echt alles. Und Witz. Es gab sehr, sehr viel Witz. Und,
also war jetzt nicht so düster wie Diablo irgendwie, sondern war auch tatsächlich, hat die Welt halt auch nicht so ganz viel vollgenommen und auch so leichte, eine gute humoristische Komponente mit eingebaut.
Hat es definitiv, ja. Es war halt schon so Fantasy, ein bisschen Technik auch mit dabei. Mhm. Es gab halt auch viele Drachen und versteckte Drachen und all so Geschichten. Es hat echt einfach nur Spaß gemacht. Und auch bei Sacred 2, das kam dann 2008, auch noch von Ascaron teilweise. Mhm. Daran ist Ascaron zerbrochen leider, mussten dann Insolvenz anmelden.
Oh shit, ja.
Genau, und dann, der Publisher war noch Take-Two und dann ist er dann gewechselt zu Deep Silver, 2008 schon, ja genau. Nee, 2009 sind sie dann in diese Insolvenz gegangen. Und da war es auch noch, es war auch noch ein gutes Spiel. Das habe ich dann nicht mehr ganz so arg gesuchtet wie eins, aber es war auch noch ein tolles Spiel und auch dieses, sie haben halt viel übernommen und die Liebe zum Detail war wieder drin und so weiter. Ja, und das alles machte halt bisher die Sacred-Reihe aus. Das war halt wirklich einfach enorme Vielfalt, netter Humor, sehr, sehr, sehr viel Detailverliebtheit und du konntest sehr viele verschiedene Attacken miteinander kombinieren. Du hattest unglaublich viele Skills und Möglichkeiten und es ist quasi alles, alles, wovon ich gerade gesprochen habe oder nichts davon, ist in Sacred 3, um jetzt wieder zum aktuellen Thema zu kommen. Damit vielleicht der Kontrast ein bisschen deutlicher wird, warum es für Fans der Reihe schwierig ist, sag ich mal, zu akzeptieren, dass sie diesen Titel Sacred 3 genannt haben.
Genau, ich glaube, da liegt auch so das Problem, weil bei mir war es halt so, also dadurch, dass ich das Sacred so überhaupt nicht kenne, jetzt bereue ich es ein bisschen, weil das klingt alles total cool. Ich habe den zweiten sogar hier irgendwo im Regal, ich habe den nur noch nie gespielt.
Ja.
Die Konsolenversion, ich weiß nicht, ob da irgendwas anders ist, aber auf jeden Fall den PS3-Port. Na jedenfalls habe ich Sacred 3 so eingelegt und mein erster Gedanke war, das ist ja wie Gauntlet. Und Gauntlet ist dieser alte Arcade-Klassiker, wo man sich irgendwie einen Helden auswählt, dann wird man einfach in irgendeinen Dungeon gesetzt und Horden von Gegnern stürmen auf einen zu, man brezelt die alle weg. Und das ist ein ganz simples Prinzip, das funktioniert alleine ganz okay, ist dabei darauf ausgelegt, dass man im Koop natürlich spielt. Also Gauntlet hat immer diese 4 Figuren gehabt, da kommt jetzt glaube ich auch eine Neuauflage dieses oder nächstes Jahr und man spielt es natürlich mit Freunden zusammen und metzelt sich da so durch. Und das ist ja so ein Spielprinzip generell, was gerade auf Konsolen jetzt gerade so von einigen so wieder neu entdeckt wird, weil wir sind alle sehr überrascht, wie gut Diablo 3 auf Konsolen funktioniert und wie viel Spaß das da macht. Mhm. Gerade wenn man mit Freunden auf derselben Couch sitzt. Und genau dasselbe habe ich bei Sacred halt auch gemacht. Ich habe mich mit meiner Freundin hingesetzt, wir haben hier Tee geschlürft und Sacred 3 gespielt und wurden gut unterhalten. Und dann war ich super überrascht, als ich dann online gegangen bin und ich wollte eigentlich nur mal kurz was nachgucken und dann sehe ich diesen wütenden Mob an Fans, die sagen so, oh, das ist so furchtbar und das ist so schlimm. Und jetzt verstehe ich aber auch, warum. Weil das Dilemma an Sacred 3 ist ja eigentlich nicht, dass das Spiel irgendwie so katastrophal schlecht ist oder so, weil es ist eigentlich überhaupt gar nicht. Es ist halt nur was komplett anderes. Es ist einfach, es ist so, als würde man aus Silent Hill plötzlich ein Kartrennen machen.
Ja, so ungefähr. Also es gibt ganz wenige Dinge, die sie übernommen haben. Mhm. Da können wir vielleicht auch mal schon gleich ins Spiel so ein bisschen einsteigen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es 4 Charakterklassen nur. Mhm. Ja, okay, das ist jetzt nicht so das Drama. Aber sie haben zum Beispiel eine Charakterklasse übernommen. Ja, also Sacred war halt bekannt für seine Seraphim. Mhm. Das ist halt so eine Halbnackte mit Flügeln.
Ach so.
Und die hat halt immer so Paladin-ähnliche Skills. Also die konnte halt verteidigen und Licht und bla. Und jetzt heißt die, bei Sacred 3 heißt die auch gleich Seraphim Paladin, damit das auch jeder checkt, was das überhaupt ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ein bisschen zynisch. Ja, also das haben sie übernommen. So zum Beispiel die anderen Klassen schon gar nicht mehr vom Namen. Also Krieger, also ehemals war es der Gladiator, jetzt ist der Krieger. Bogenschütze heißt es jetzt, vorher war das die Triade. Mhm. Also da haben sie auch selbst den Namen haben sie da ausgewechselt. Also ich glaube, die Seraphim ist so das Einzige, was sie so gelassen haben. Und ansonsten, es gibt ein paar Talente auch, nicht Fertigkeiten. Mhm. Kampfkünste, genau.
Kampfkünste, so war das, genau. Ja.
So heißen die. Aber man hat pro Match hat man quasi nur 4. Also du kannst linke Maus, also ich habe übrigens, muss ich dazu sagen, ich habe es am PC gespielt, du hast ja an der Konsole.
Genau, ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was genau. Für Unterschiede es gibt. Aber
das heißt, man kann quasi nur 4 auswählen plus Ausweichrolle. Also man kann nicht so viel machen, sagen wir es mal so. Man hat nicht so die Auswahl. Man muss sich vor dem Kampf entscheiden, welche Kampfkünste nehme ich mit. Mhm. Da gibt es aber auch nicht so massig viel. Ich glaube insgesamt nur 7.
Und, ja, das ist ziemlich eingeschränkt auch, ne? Also ja. Generell, du hast immer nur diese Slots, glaube ich, ne? Die, also auf ja. Der Konsole ist das so, dass du da die Slots auf diese 4 Buttons legen kannst. Und es gibt zum Beispiel nur einen Verteidigungsmove. Also genau. Man kann entweder nur Ausweichrolle machen oder blocken. Richtig. Aber nicht beides gleichzeitig. Und das ist wirklich auch, also selbst in der Konsolenversion und selbst für ein Arcade-Spiel ist das schon ein bisschen merkwürdig und vielleicht nicht ganz so praktisch durchdacht, weil du kannst zwar irgendwie ganz viele Kampfsprüche, Zaubersprüche irgendwie mitnehmen, so Schockwelle und Blitze und whatnot, aber irgendwie gerade so Sachen wie Verteidigung in einem Actionspiel, das wäre ja eigentlich ganz cool gewesen, wenn man da ein paar mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Da haben sie irgendwie nicht dran gedacht.
Das Fiese ist gerade bei der bei der PC- oder Tastatur- und Maus-Spielerei, dass mit der Steuerung, also ich muss mit WASD steuern, was schon mal für so ein Action-Ding auch ungewöhnlich ist.
Scheiße.
Und nicht mit Maus.
Ja.
Und dann mache ich diese Ausweichrolle. Die Ausweichrolle, die macht die Figur dahin, wo die Maus gerade hin zeigt.
Ach so.
Und normalerweise zeigt die Maus, weil ich zum Beispiel als Bogenschütze, zeigt die Maus immer zum Gegner. Und also ich wusste das am Anfang nicht. Und ich bin immer in den Bossgegner reingerollt, wo ich doch eigentlich von ihm wegrollte. Und da habe so viel Leben immer verloren, bis ich dann irgendwann überhaupt geblickt habe, dass ich die Maus dann einfach schnell woanders hin. Also es war eine Katastrophe, muss ich echt sagen.
Das ist auch wirklich blöd gelöst, oder?
Sehr blöd.
Ja. Ich meine, gut, ich weiß nicht, man müsste wahrscheinlich ein Pad anschließen, um es mal zu überprüfen, wie es auf dem PC läuft. Aber auf der Konsole ist es halt intuitiv. Du drückst Ausweichen und weist in die Richtung aus, in die du die Richtungstaste drückst. Ja, und das macht ja auch Sinn. Aber
natürlich.
Auf dem PC, ich meine, klar klickt man Diablo-mäßig dann auf die Gegner drauf und zieht die
muss
an.
Muss ich ja auch. Ja. Da schieße ich ja auch hin. Und genau. Da muss ich halt extra nur wegen der Rolle muss ich halt woanders hin. Man gewöhnt sich zwar dran, aber es ist schon, Also da haben sie sich halt, man merkt halt, dass Keen, die Entwickler, dass die halt nur für Konsole bisher Sachen gemacht haben. Und ich denke mal, die Tastatursteuerung haben sie halt hinten irgendwann dran gepappt und nicht sehr geschickt.
Das Ding ist ja halt auch, dass wir haben ja gerade gesagt, das Dawn hat sich gewechselt und damit sind all die Attribute, die du jetzt eingangs auch erwähnt hast, zum Beispiel die offene Welt, das wäre jetzt ein ganz wichtiger Aspekt. Dadurch, dass es ja ein Arcade-Action-Spiel geworden ist, heißt es auch, dass man im Prinzip einen langen Tunnel entlang läuft. Es gibt einen großen vorgegebenen Weg, einen A-Punkt, einen Startpunkt und einen Endpunkt irgendwie. Und zwar gibt es relativ viele Level. Ich glaube, es gibt irgendwie über 30 oder so. Und 25?
Nee, also 25 Hauptmissionen? Mhm. Nein, Quatsch, anders. 15 Hauptmissionen und 25 Nebenmissionen.
Oh, so. Also doch mehr, als ich dachte. Also jedenfalls, man ist schon eine Weile beschäftigt auf der Karte. Man kann auch nicht alles sofort spielen, weil man irgendwie immer erst den richtigen Level erreichen muss und so weiter und so fort. Aber das ist ja für Sacred-Fans der totale Schlag ins Gesicht, dass du im Prinzip nur von A nach B laufen kannst irgendwie. Weil wenn die Welt offen war und du hast ja auch so einen Erkundungstrag normalerweise bei so einem Spiel irgendwie, geht ja völlig ab. Also es gibt höchstens mal so eine Abzweigung zwischendurch, dass du mal gucken kannst, ob du jetzt über die Brücke gehst oder doch irgendwie durchs Gebüsch. Aber
selten. Selbst das.
Das ist total, ja.
Und der Weg von nach B ist zwar sehr hübsch, also ich finde das Leveldesign, das ist eigentlich ganz nett, also optisch ist ansprechend, aber sonst gibt's da nichts. Also da gibt's halt nicht mal groß irgendwie Truhen oder sowas, du kannst ein paar Kisten zerschießen und ein paar Kleinigkeiten, aber es gibt dort nichts zu entdecken, also jetzt so Easter Egg-mäßig oder da ist nichts. Also du läufst einfach hin und lässt die schnetzelst Monster fertig.
Ja, das ist es so. Also da gehst du, also Kisten sind immer super offensichtlich und irgendwie, also vielleicht gibt's mal hinterm Busch so eine Kiste, die du dann noch entdecken kannst, aber die sind halt wirklich auch sehr leicht zu finden. Also selbst auf Action-Niveau ist es halt nicht besonders so, dass du dich da anstrengen musst. Und ich hatte gehofft, dass es bei den späteren Levels auch noch ein bisschen anders wird, dass man da noch ein bisschen mehr zu entdecken hatte. Dem ist nicht so. Also das Level-Design, so das Visuelle, gefällt mir unheimlich gut und das bleibt auch das Niveau. Also es ist durch die Bank weg total cool. Also sieht echt cool aus.
Ja.
Aber da ist nicht viel, was sich so zum Erforschen irgendwie einlädt. Also das ist tatsächlich einfach nur eine Kulisse. Und selbst das Zeug, das man zerstören kann. Also es gibt ja manchmal auch so Bereiche so in der Stadt, irgendwie so Markt zum Beispiel oder so, wo du irgendwie Sachen kaputt schlagen kannst, die im Kampf einfach zerbrezelt werden können. Das ist einfach nur Staffage. Das bringt überhaupt nichts. Das ist irgendwie... Und da ist wirklich, finde ich, auch selbst unter Arcade-Aspekten schon so eine Chance verpasst worden, weil ich fände es schon ganz cool, wenn man so einen Wiederspielwert erhöht, indem man einfach eine alternative Route oder so einbaut.
Das wäre nett gewesen, ja. Ansonsten ist halt immer der gleiche Standard. Also es gibt so Modi. Das heißt, in so einer Mission, wenn du da reingehst, musst du irgendwas drehen, irgendwelche Schalter, fünfmal. Eigentlich irgendwie ging es, glaube ich, immer fünfmal. Und bei jedem Mal drehen kommt eine Horde von Gegnern, die musst du platt machen, dann drehst du nochmal. Das kannst du fünfmal, darfst weiterrennen. Das wechselt. Dann kommt irgendwie Artilleriefeuer von oben. Den musst du ausweichen. Das gibt es auch irgendwie in jedem Level einmal. Und dann kommen wieder irgendwelche Arena-artigen mit Endgegner, wo wieder fünf Wellen von Gegnern kommen, die du irgendwie fertig machen musst. Und ab und an noch so Special-Bosse, wo ein paar andere Gimmicks sind. Das mit den Booten zum Beispiel, da muss man so Boote abknallen mit Bomben oder so. Genau. Aber meistens wechselt sich das ab. Tatsächlich mit diesem Artilleriefeuer von oben einfach nur ausweichen, irgendwelche Schalter umlegen, Wellen von Gegnern fertig machen. Und das bleibt in jedem Level gleich. Also ich habe jetzt, glaube ich, vielleicht, ich muss zugeben, ich habe vielleicht erst die Hälfte des Spiels oder so. Aber da hat sich jetzt nichts dran geändert. Das bleibt so, das wechselt sich ab. Du kannst mit Sicherheit sagen, wenn du diese Mission betrittst, nach 3 Minuten kommt Artilleriefeuer. Das ist halt wirklich nicht sehr kreativ. So, leider.
Das bleibt auch wirklich bis zum Schluss. Also das kann ich dir versichern. Weil also die Hauptschwierigkeit des Spiels besteht darin, dass du erst einen bestimmten Level erreichen musst, um bestimmte Gegner zu besiegen, weil die einfach stärker sind. Aber an dem wesentlichen Grundprinzip ändert sich bis zum Schluss nichts. Das sind tatsächlich immer nur die Gegnerhorden. Das ist eine große Schwierigkeit. Also die größte Schwierigkeit ist eigentlich sogar, die Übersicht zu bewahren. es sind halt sau viele, sack viele Gegner, die da auf dich zukommen und du hämmerst einfach nur auf die Taste. Und das ist auf der einen Seite natürlich super, weil dieses Spiel dir auch die Möglichkeit gibt, diese Horden auch alle zu bearbeiten. Auf der anderen Seite, ich wette, also das musst du mir jetzt sagen, aber ich glaube bei Sacred, das klang jetzt so, als wäre das taktischer und ausgeklügelter. Auch so, was die Zaubersprüche wahrscheinlich betrifft und so, oder?
Oh ja, da gab es so tolle Sachen. Es gab nämlich die Möglichkeit, Kombos zu machen. Du konntest aus all deinen Kampffähigkeiten so Kombos zusammenstellen, dass du 4 Fähigkeiten hintereinander benutzt hast. Du hast dann zum Beispiel sowas wie Gegner betäubt, zum Gegner hingesprungen, rechts, links eine verpasst. Und das hast du als eine Kombo zusammengeführt und mit einem Tastendruck konntest du das immer ausführen. Das hatte so eine Wiederaufladezeit, das konnte ich also nicht die ganze Zeit machen. Aber du konntest das halt auf bestimmte Gegner, auch auf Resistenzen und so. Es gab halt ganz viele Resistenzen und da musst du auch immer beachten und so weiter, immer anpassen. Also es war schon sehr, sehr taktisch, was das angeht.
Da verstehe ich gar nicht, warum sie das jetzt nicht so in Actionform auch übernommen
Wäre
haben.
Wäre cool gewesen, zu anstrengend.
Es gibt halt coole Sachen. Es gibt zum Beispiel diesen Exekutionsmove.
Der ist cool.
Das ist richtig geil. Also
das macht Spaß.
Das macht echt Bock, weil man muss sich das so vorstellen wie eine super brutale Version von Super Mario, weil man springt auf den Gegner drauf, der dann zerplatzt.
Und in alle Richtungen. Das ist wirklich so ein Feuerwerk auf einmal. Das macht Spaß.
Das ist wirklich witzig.
Ich glaube,
Weil also die Sache ist auch, man kann die Reichweite, wo man diesen Move ausführen kann, also ab wann du den aktivieren kannst, halt im Laufe des Spiels auch erhöhen. Also das heißt also, muss ich das so vorstellen, man läuft so übers Feld und wenn man dann irgendwie, ich weiß nicht, mit einem bestimmten Abstand, sagen wir mal 20 virtuelle Meter vom Gegner entfernt ist, dann leuchtet eine Taste auf und dann kannst du die drücken. Das ist auf der Konsole ist das L2, also eine von den Schultertasten. Und folgende Situation: Gegner kommen, ich brezel da rum, schmeiß da meine Blitze irgendwie rein und dann sind mehrere gleichzeitig verwundet. Und dann tauchen 3 verschiedene oder vielleicht auch mehrere verschiedene von diesen Buttons auf. Ich könnte die jetzt alle exekutieren. Und dann kannst du tatsächlich von einem Gegner zum nächsten springen während dieses Moves. Also man drückt einfach mehrmals hintereinander diese Taste und bewegt sich dann so durch das Feld hindurch. Also man so erster Gegner, zweiter, dritter, vierter. Und man kriegt natürlich auch immer dann Bonuspunkte dafür. Ich glaube, es wird sogar Kombo-mäßig gezählt. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber es macht einen Riesenspaß, einfach zu sagen so pff.
Und splattert alles.
Spring ich einfach mal mitten rein so und lass die mal zerplatzen. Und das hat mir wirklich eine Menge Freude bereitet. Und das ist vor allen Dingen, wenn du mit mehreren Leuten spielst, eine Mordsgaudi zu sehen, wie irgendwie vier verschiedene Figuren einfach so mit diesem Move sich durch das Feld bewegen und einfach du die ganze Zeit nur so Blutfontänen siehst. Das ist total absurd. Aber macht halt riesen Spaß. Aber es gibt halt nicht diese Kombos, von denen du sprichst, also es gibt zwar so kleinere Schlagabfolgen, aber die sind sehr repetitiv irgendwie, weil du im Prinzip, also es ist halt wirklich ein Buttonmesher von vorne bis hinten. Man geht rein und brezelt einfach drauf und ich glaube, die Überlegenschance, die erhöht sich einfach nur, indem du immer schön deine Ausweichrolle machst und die Übersicht behältst. Aber jetzt, was das reine Kampfgameplay angeht, da ist auch, also auch aus meiner Sicht irgendwie eine Chance verpasst, weil ich finde, also gerade wenn man von so Spielen kommt, die halt wirklich das Brawler-Gameplay auch zelebrieren und wo viel von solchen Zeug drin ist, wäre es gerade bei Sackfett richtig cool gewesen, wenn man irgendwie so ein paar Moves hätte, dann würde der Anspruch ja auch irgendwie steigen. Und dass man zum Beispiel, also ich glaube, das, was es gibt, ist irgendwie so ein Tackle-Move, also man kann irgendwie so, ich weiß nicht, wie im Spiel heißt der Power-Move oder so, dann hält man den Gegner mal für einen Moment fest.
Ach so, ja, aber das ist albern.
Das ist albern. Also das
klingt macht aber überhaupt nicht so viel. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich muss dann nur E-Taste hämmern. Also ich hämmer dann die E-Taste und der Typ nimmt kaum Schaden. Also das ist irgendwie sinnfrei.
Das macht irgendwie nur Sinn, wenn man zu zweit oder so unterwegs ist, weil in der Zeit, wo der eine den Gegner halt festhält, kann der andere irgendwie besondere Sachen machen. Aber alleine ist das totaler Quatsch, weil das im Prinzip nichts nützt und nur Zeit verschwendet. Und dann gibt es ja auch irgendwie noch die Möglichkeit, die Gegner zu schmeißen. Also man kann die ja auch packen und nehmen, was ich auch sehr witzig finde. Aber es fühlt sich so out of place an, weißt du? Also man kann das machen und es ist cool, aber es unterbricht dann in diesem Moment dann plötzlich diesen Flow, weil du bist ja eigentlich mehr in diesem Serious Sam-Modus. Du willst ja einfach alles zerstören und vernichten. Und dann gibt es plötzlich eine Greiftaste und die Figur bleibt dann natürlich auch stehen, weil ich kann mich in dem Moment überhaupt nicht bewegen, nichts machen. Und meine Figur wird dann erst aus dieser Starre wieder befreit, wenn ich den Gegner wegschmeiße. Und da denke ich mir, warum? Also es wäre viel cooler gewesen, wenn ich mich dabei bewegen könnte. Dann könnte ich nämlich irgendwie mir im Kampf noch einen so nehmen, eine Rückwärtsrolle machen und dann diesen Typen wegschmeißen.
Gruppe reinschmeißen oder so.
Ja, und das sind so Details. Also die hätten das nochmal deutlich aufgewertet und dann wahrscheinlich auch den Spaß nochmal deutlich erhöht.
Genau, und so, ich habe das dann gar nicht benutzt. Also ich habe dann, es war halt unnötig, einfach nur Zeitverschwendung.
Brauchst du eigentlich nur für Bomben, dann um Schiffe irgendwie zu zerstören oder so.
Genau, ja. Man muss auch dazu sagen, so grundsätzlich, so sozusagen alles, was so ein Action-Adventure sonst so ausgemacht hat, sowas wie Items, Skillpunkte und verschiedene großartige Fertigkeiten und Quests, das gibt's halt nicht. Also es gibt keine Items und oder also nur ganz rudimentär so eine Art, sowas ähnliches wie Items gibt es. Man kann nämlich Waffen auswählen. Also ich glaube auch mit verschiedenen Stufenanstieg kann man dann irgendwie vier verschiedene Waffen, also ich habe jetzt vier verschiedene Waffen freigeschaltet, aber ich kann da nur eine von aussuchen und die unterscheiden sich jetzt auch nicht riesig, aber man sieht die auch nicht. Also ich glaube, optisch macht das keinen Unterschied und es gibt, zumindest in der Mission, liegen keine Items rum oder so. Das Einzige, was man sammelt, sind grüne Leuchtkugeln, gelbe Leuchtkugeln und goldenes Glitzergold, das auf dem Boden rumliegt.
Ja, so ein richtiges Loot-Gefühl kommt aber dann halt auch nicht so richtig auf. Also man will natürlich immer diese Goldstücke einsammeln. Den Impuls hat man natürlich auch durch die vielen anderen Spiele und das funktioniert auch, weil es immer so schön klimpert, wenn man das macht. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Action- Rollenspielen in dieser Richtung. Also,
Diablo-Gefühl oder so.
Genau, also Diablo ist, glaube ich, so das Paradebeispiel dafür. Ne? Ich glaube, dass, also wenn ein Spiel das zelebriert auf eine ganz ekelhafte, perfide Weise, dann ist es Diablo. Also den dritten habe ich jetzt noch nicht so intensiv gespielt, aber ich weiß es von Diablo 1 und 2, dass du eigentlich nur Kisten ausrauben willst. Und dieses Gefühl hast du bei Sacred aber nie. Also das bekommt man auch nicht. Also
du bekommst. Also man muss sich das mal so vorstellen, man läuft durch dieses Level und ständig diese gelben Kugeln, die sind übrigens dafür da, jetzt für die Hörer, damit man diese Kampfkunst Fertigkeiten öfter benutzen kann. Mhm. Ja, die laden sich, die muss man dann wieder aufladen mit der Zeit, also mit diesen gelben Kugeln. Die grünen, die heilen ein und das Gold. Und man läuft durch diesen Level und bekommt ständig diese Kugeln und das Gold sowieso hinterhergeworfen. Kommt am Ende zu so einer riesigen Schatztruhe. Die öffnet sich dann super pompös, grelles, weißes Licht. Und du denkst, oh, die Offenbarung. Und dann glitzert und funkelt. Und was kommt raus? Gelbe Kugel, grüne Kugel, Gold. Ja. Fertig. Das ist alles. Was? Das ist so dermaßen unbefriedigend. Wirklich, das kann ich kaum in Worte fassen.
Das ist so, weil das war ja eh schon damit zugeschmissen wirst, ne? Das ist so.
Natürlich, belanglos.
Belanglos.
Ich hab diese geile Kiste und da ist nichts Interessantes drin.
Das ist so blöd, ne? Das ist halt einfach so ein bisschen dieses Ungleichgewicht. So, wenn das seltener wäre, wenn du seltener Gold einsammeln würdest, wenn diese Orbs nicht so oft, aber so ist es halt so.
Ja.
Da müsste am Ende irgendwie was rauskommen, was dich vielleicht ausnimmt, eine neue Waffe zum Beispiel oder so. Aber die kann man halt ausschließlich nur im Shop kaufen. Und dieses Gold brauchst du natürlich auch, um dein Shit irgendwie aufzurüsten und dich selber deine Fähigkeiten zu erweitern. Das ist alles ganz nett. Aber die schaffen es halt nicht, dieses, was man bei Action-Rollenspielen braucht, diese Gier in dir zu wecken, die du eigentlich
und
hast, ne?
Richtig. Diese Gier, also die geht komplett verloren und auch dieses Level-Gefühl. Mhm. Weil das einzige, zum Beispiel das erste Mal, als ich ein Level up hatte, so, boah, Level up.
Ja.
Geil. Und dann? Nix. Nichts. Es passiert gar nichts. Du hast ja keine Fertigkeiten plötzlich neu freigeschaltet. Da blinkt Nickes auf in der Leiste mit, du kannst das jetzt benutzen oder sowas. Mhm. Oder du hast Geschicklichkeit dazu gewonnen. Es passiert gar nichts. Und das Einzige, was ist, am Ende nach einer Mission kann ich halt gucken, ob ich irgendeinen schon bereits vorhandenen Skill oder einen neuen aufwerten kann. Mit so Skill, ja, so ein. Da kann man halt immer aussuchen. Soll der jetzt weiter schießen oder soll der mehr kritische Trefferchance haben? Das kann man halt mit den Leveln, je weiter man vorschreitet, halt auswählen. Aber das ist halt auch wirklich schon alles. Also selbst das Aufleveln ist einfach nicht groß befriedigend.
Ja, also der visuelle Effekt vor allen Dingen, der jetzt gerade bei so einem Actionspiel unheimlich wichtig ist, der ist nicht so groß. Also nur mal so als Beispiel, was ja unheimlich motiviert ist, wenn man in einem Actionspiel sieht, was man erreichen kann, weil du einen kleinen Teaser bekommst und dann, das wäre jetzt hier so, hier wäre das Äquivalent, dass du vielleicht irgendwie so einen Zauberstab kriegst und wenn du den benutzt, dann steht der ganze Bildschirm in Flammen und alle verbrennen und du denkst, geil, das Teil will ich haben, aber um das zu spielen, muss ich erst Level 8 oder so erreichen und das dauert bestimmt irgendwie 5, 6, 7 Stunden, bis ich da hinkomme, aber ich denke, geil, ich will das haben, ich will einfach krass sein, diesen Zauberstab haben und ich spiele jetzt so lange, bis ich den kriege. Aber dieses Gefühl wächst halt bei dir nicht. Obwohl weil es ist halt so, also du hast vor allen Dingen zu Beginn lange oder eigentlich generell die ganze Zeit das Gefühl, ich rüste mich zwar auf und ich merke diesen Effekt ganz subtil, also wirklich ultra subtil auf dem Schlachtfeld, weil ich jetzt irgendwie mit diesen Gegnern klarkomme, aber du hast nie so dieses visuelle Feedback. Du hast wirklich nie diese krassen Effekte irgendwie damit drin, dass du sagst so, yo, geil, dafür hat sich die Arbeit total gelohnt. Und das ist unheimlich schade, weil wenn dieser Anreiz nicht da ist. Man kennt es ja auch von anderen Spielen, dass du irgendwie eine besondere Schusswaffe bekommst oder dass du irgendwie ein besonderes Schwert bekommst. Und das kommt halt auch nicht. Das wird auch nie angeteasert. Also da ist auch eine echte Chance verpasst. Sie hätten vielleicht in der Geschichte sagen müssen, ja, um diesen sowieso Gegner zu besiegen, brauchen wir das Zepter des Dr. Pusumuk oder so. Aber dann brauchst du dieses Zepter und das ist halt auch ein Ziel. Und wenn du weißt halt eben, das ist eine besondere Waffe und dann kann man bestimmt die Gegner besiegen. Und das wäre eigentlich der richtige Weg gewesen, um den Spieler halt auch bei Stange zu halten. Weil da kommen wir wieder in dieses Gebiet zu einem Vergleich. Die Geschichte, mich persönlich, ich kenne die Vorgänger nicht, aber die hat mich halt nicht gereizt, da jetzt weiterzuspielen. Die fand ich eher so.
Also,
naja, sag mal was dazu.
Total lächerlich. Entschuldigung. Also, das waren 0815 Bösewicht, macht 0815 böse Dinge und 0815 Gute wollen das verhindern. Also, es war wirklich. Der geht halt so. Also, das haben sie halt übernommen. Mhm. Ja, die Ankaria, die Welt. Die hieß früher auch schon so, also der Name ist geblieben, das war's. Und der will das Herz von Ankaria.
Genau, so ein Artefakt-Dings da.
Hat halt gestohlen, was auch immer das tut. Und das war einfach, ist einfach nur beliebig, ist halt nur so eine Rahmenhandlung irgendwie, die für blöde Gags halt zwischendurch sorgen soll. So.
Genau, das also ist halt, die ist halt auch nicht, also sie hat auch keine großen Überraschungen irgendwie parat. Nee. Das fand ich, hat mich jetzt nicht besonders motiviert, weil ich muss auch sagen, gut, bei den meisten Action-Rollenspielen ist es ja so, dass die Geschichte jetzt nicht gerade so geil ist. Ja. Aber bei Sacred wäre es natürlich ein Plus gewesen, dass dann eine gewisse Spannung gewesen wäre. Aber die wird halt nicht aufrechterhalten. Hinzu finde ich, also die Sache mit dem Humor.
Ja, damit kommen wir jetzt zu einem ganz wunden Punkt.
Genau, das ist ein kritischer Punkt. Also ja. Ich habe das Ganze in Anführungsstrichen mit Humor genommen.
Okay.
Weil ich verstanden habe, wo die hinwollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin da so zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich, ich finde das immer ganz angenehm, wenn so eine Fantasy-Welt, so wie bei Sacred, und wahrscheinlich war es jetzt bei den Vorgängern wesentlich besser gelöst, aber wenn sie so nicht ernst genommen wird und die versuchen, das aufzubrechen. Und den Ansatz finde ich gut. Und da ich so auf der Couch saß, Tee trinkend, locker flockig, bei dem Feierabend gemetzelt mich habe, ist mir viele Sachen nicht negativ aufgefallen. Aber die Sprecher und auch die Art und Weise, wie diese Sprüche ins Spiel reingeworfen werden, das ging mir dann nach 8 Stunden trotzdem irgendwann auf den Sack. Weil,
so lange?
Ja, tatsächlich.
Das hast du aber lange durchgehalten.
Ja, ich habe es jetzt nicht in anderen Sprachen ausprobiert, ich weiß nicht, ja. Aber die ging es wahrscheinlich ganz anders. Das ist wahrscheinlich ganz schlimm, oder?
Ja, also ich stimme dir erstmal zu, was den Humor betrifft. Und Sacred 1 und 2 haben das wirklich sehr schön gemacht, auch wie gesagt, das mit diesen Grabsteininschriften so als Beispiel und immer wieder auch so Selbstironie und kleine Kobolde, die Schniepel, Schniepel rufen und so, ja. Mhm. Nee, Goblins. Es war alles irgendwie sehr humorig auch. Oder die Ehefrau, die man zügeln sollte und dann war es in Wirklichkeit der Kellerdrache und so, ja. Es war halt so selbstironisch. Und ich glaube, das wollten die wirklich mit Biegen und Brechen, also extrem krampfhaft in dieses Spiel mit reinpacken. Mhm. Denn was einen hier erwartet, ist, dass erstmal dein Charakter kommentiert, dann Aria, so eine, die dich irgendwie durch dieses Spiel leitet, so eine Art Mentorin, die ploppt auch immer ins Bild, kommentiert. Dann gibt es noch so Waffengeister, die kann man mit der Zeit freischalten. Und ich hatte dann den schlimmsten Waffengeist von allen, was Sprüche angeht. Ich hatte so einen Magier, weiß nicht, ob du den auch hattest oder ihr den hattet. Aber der sagt so Sachen wie, ich habe es mir aufgeschrieben, weil das glaubt man sonst, und ich kann mir das gar nicht alles merken. Also wenn ich wen umgebracht habe oder irgendwas, dann sagt er Sahnetörtchen oder gib's mir. Also immer wieder, wenn ich wen gekillt habe, sagt er sexy oder echt sexy.
Entschuldigung, jetzt, das ist so blöd.
Dann,
ja.
Es kommt noch besser. Ja, einfach so wahllos irgendwann kam das. Das muss man sich mal vorstellen, sagt er dann. Keine Sorge, am nächsten Morgen werde ich dich trotzdem noch respektieren. Hä? Was bitte hat das in einem Roll, also in Anführungsstrichen Rollenspiel, zu suchen?
Oh, und das war so. Ja. Das geht halt gar nicht, ne? Ja.
Nee. Und dann, wenn es dieses Exekutionsmöglichkeit gab, ja, mit was wir vorhin gesagt hatten, mit dieser extra Taste, wo man so cool exekutieren kann, da hat er dann gesagt, geh nah ran und nagel den Typen feste. So. Nein, bitte
und das, nicht. Und das ist das Ding.
Also ständig, das kommt die ganze Zeit.
Das ist ja? Krass, ne? Also man muss diesen Geist auch haben. Also man hat immer diesen Geist mit dabei und es gibt verschiedene. Es gibt, und da bin ich, das ist halt immer so ein Hin und Her. Also diesen Typen, den du jetzt gerade beschrieben hast, den Namen habe ich vergessen. Das ist halt irgendwie so ein Schmutzfink. Ja. Und der ist halt echt nervig. Also weil beim ersten Mal dachte ich, im ersten Level dachte ich so, okay, das ist mal was anderes und hab's jetzt so mal so hingenommen. Aber als er dann zum 100. Mal gesagt hat, dass ich den Typen festnageln soll, habe ich gedacht, okay, jetzt wir kommen jetzt so langsam in ein paar nicht Regionen. Also habe ich den Geist gewechselt und dann hatte ich als zweite Figur eine Frau dabei, die hat so Yvonne Katterfeld-mäßig immer gesungen.
Ah ja, ja.
Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich lustig, das mochte ich. 2 Level lang. und dann war der Witz wieder verbraucht. Und dann habe ich so eine Hippie-Frau genommen. Und die mochte ich dann auch 1 Level lang. Also es war alles besser als dieser lüsterne Typ. Und dann wurde das auch nervig. Und das ist, also weißt du, die Idee, also zum Beispiel bei dieser Sängerin irgendwie, da finde ich die Idee total witzig, dass man da irgendwie einen singenden Geist hat. So. Es ist halt nur so die Umsetzung. Und es ist halt auch die Häufigkeit der Sprüche. Weil es gibt einfach so, wenn du das 100-mal hörst, 300-mal, dann ist es irgendwann auch nicht mehr lustig. Und da hätte einfach sehr viel mehr Varianz zwischen sein müssen. Dass da ein Geist dabei ist, der mir in der Pop-Arie vorsingt, wie cool ich jetzt Magie gewirkt habe, ist irgendwie, finde ich persönlich, eine geile Idee. Und aber es ist halt nur die Art und Weise, wie man es umsetzt. Weil das,
richtig.
Das ist so.
Humor ist halt auch so, ja, ist halt so eine knifflige Sache, aber es ist so platt. Also wirklich so platt. Und ich habe dann einmal im Koop gespielt mit Friedenspanzer, Pascal, liebe Grüße. Und der hatte eine Seraphim. Und ich habe halt, man kann übrigens Geschlecht jetzt auch nicht wählen, ja. Ich hatte den Bogenschützen, die sehen übrigens alle gleich aus und das Geschlecht kann man auch nicht ändern. Also ich hatte den Bogenschützen und diesen Geist, den eben genannten. Und der hat halt die Seraphim angegraben die ganze Zeit. Und irgendwie war mir das so total peinlich. Das spiele ich mit dem Pascal und mein Waffengeist gräbt den an. Das geht irgendwie nicht. Ich fand das sehr unangenehm, muss ich sagen. Es ist so penetrant mit diesen ganzen Sprüchen. Und auch der Bösewicht, der kommt halt auch ab und an mit so Sprüchen. Die sind dann manchmal ein bisschen lustig. Also ich musste ein, zweimal schmunzeln.
Also einmal muss ich tatsächlich laut lachen. Weil es ist, okay. Also es gab zum Beispiel diese Mentorin zum Beispiel, die finde ich von Ansatz total cool, weil die so, weil sie halt eben diese Fantasy-Konvention bricht. Weil die Mutter, also das muss es erklären, ihre Mutter ist halt irgendwie in diesem, keine Ahnung, Magierat, irgendwie Chefin und so. Und die spricht total geschwollen und so, ja, wir müssen. Und also diese Herr der Ringe-Sprache, also alles total ernst und die lacht auch nie. Und die Tochter ist eben ganz anders so. Die will halt irgendwie sich da unterordnen und die sagt, okay, ich muss mich jetzt hier benehmen, aber schafft es irgendwie nicht, weil sie vom Charakter ganz anders ist. Die würde immer rausbrechen und das merkst du halt in der Sprache. Es gibt manchmal so Dialogfetzen, wo sie versucht, total ernst und erhaben rüberzukommen, weil sie ja die Tochter der Chefin ist. Mhm. Aber dann bricht sie immer und sagt dann so, unterbricht den Satz und sagt einfach nur, das ist total krass oder das finde ich total cool oder so. Und das war mir unheimlich sympathisch. Das mochte ich unheimlich gern und deswegen habe ich ihr immer dann gerne zugehört, wenn die Sprüche sich nicht wiederholt haben.
Das ist es halt. Es wiederholt sich halt ständig alles. Also es kommt immer und immer wieder. Und also ich fand diese Arie ein bisschen zu, also die war halt schon sehr dümmlich dargestellt. Was war noch so ein Spruch? Das ist wie Hausputz, nur mit Waffen. Gottchen, ich weiß auch nicht.
Es geht halt manchmal halt einfach zu drüber, ne? Weißt du, weil die Grundidee finde ich super. Und es gab echt Sprüche, wo ich total gelacht habe. Und dann gibt es halt wieder so Sachen, wo ich denke, okay, das ist halt so dieser deutsche RTL-Humor irgendwie, der dann da so mit eingeflossen ist. Und das ist halt einfach unheimlich schade. Und da ist der Sprecherin keinen Vorwurf zu machen, weil die Sprecher sind eigentlich ganz witzig und ganz gut gewählt auch. Aber diese Sprüche, dieses ganze Dialogbuch, das ist so, ja, wie du sagst, ne, mit Biegen und Brechen gemacht irgendwo.
Richtig. Also die wollten unbedingt lustig sein, aber es ist sehr peinlich geworden.
Manche Sachen finde ich dann cool, wie zum Beispiel irgendwie sagt die kann ja, diese Aria kann ja irgendwie auch Gedanken lesen und Emotionen aufnehmen und die sagt dann auch immer, wenn du Schaden verursachst bei Gegnern und dann liest die beim Bösewicht heraus, dass er Hunger auf Fischstäbchen hat.
Ach, das mit diesen Fischstäbchen, das ist so ein Running Gag irgendwie auch.
Ja. Und ich dachte, das ist eigentlich geil, also also was mag ich dann? Das ist dann wieder lustig. Oder das ist halt so, das ist sowas Infantiles irgendwie, aber auch nichts, das ist nicht anzüglich oder so, sondern es ist einfach nur, du rechnest dich damit, dass die Leute Bock auf Fischstäbchen haben. Und sowas mag ich dann wieder. Aber
ja, genau, wenn es vereinzelt mal zwischendurch käme, wäre es, glaube ich, echt ein cooler Bruch. Mhm. Aber es ist halt die ganze Zeit so. Du rechnest ja dann schon mit dem nächsten blöden Spruch.
Ja, du bist irgendwie, gibt's da eine Stelle, du bist im Kerker und da sind irgendwie, werden ganz viele Leute gefoltert. Also jetzt siehst du nicht, aber das wird halt so erzählt. Und dann sagt Arya irgendwann mal, wo du an so einem Rad drehen musst, du musst unbedingt dieses Rad drehen und die Kinder retten und alles. Na gut, es gibt keine Kinder, aber das soll dich weiter motivieren. Und das fand ich beim ersten Mal total witzig und wir haben hier gelacht. Aber dann kam das jedes Mal, wo ich dieses Rad drehen muss. Fünfmal. Ja, okay. Und dann ist der Spruch natürlich nicht witzig und dann wird's nervig. Und ist eins von den einigen Problemen irgendwie so. Und deswegen bin ich ja immer so in der Mitte. Also ich finde die Richtung, die sie einschlagen, wenn es nicht so RTL ist, eigentlich müssten sie bei der Hälfte aufhören. Also sie hätten die Intention behalten müssen und einfach ab der Hälfte sagen müssen, okay, das ist witzig, aber bis hierhin. So. Und kein schmutziger Geist, nicht so viele Gags unter der Gürtellinie und vor allen Dingen auch nicht so dämlich deutsch teilweise auch. Ne? Also so ich kann das schwer erklären, aber so ein Humor, der auch irgendwie so perfekt zu dieser deutschen Mentalität irgendwie passt. Und
das ist aber jetzt echt eine Beleidigung für die deutsche Mentalität.
Ja, aber so, weißt du, so, deswegen sage ich RTL. Also du schaltest irgendwie nachmittags das Fernsehen ein oder guckst abends irgendwie oder stolperst in so eine Gabi-Köster-Sendung rein und so dieses Humorniveau wird dann...
Ja, so Schenkelklopfer.
Also es gibt 30%, ein Drittel davon, den ich persönlich lustig finde, aber da gibt's halt diese anderen 70%, wo ich denke, oh... Lame, so. Weißt du, manchmal stehe ich im Supermarkt an der Kasse und da sind dann oft die Bücher so ausgestellt, so Belletristik für ganz Arme. Ja, und in diese Richtung geht Sacred.
Genau, stimmt. So. Das trifft es ganz gut.
Das ist voll schade.
Stimmt.
Aber Sacred 1 und 2 war nicht so, ne? Also du sagst, das war viel cooler.
Ja, das war tausendmal, also das kannst du gar nicht vergleichen. Nee, das war kein Holzhammer-Humor. So. Also es gab halt schon viel Humor, Das hat es halt auch ausgezeichnet. So, Diablo hat sich immer sehr, sehr ernst genommen. Also relativ, ja, vielleicht bis auf Q-Level und so Geschichten. Aber Sacred hat sich da weniger ernst genommen. Und das war halt bekannt dafür und beliebt. So. Vor allem bei mir, mir ist Humor in Spielen total wichtig. Und da bin ich leider hier bei diesem Spiel echt ans Falsche geraten. Ja.
Nee, sag mal.
Sie hätten es nicht Sacred 3 nennen dürfen. Ja. Also da hat Deep Silver echt einen großen Fehler begangen. Die hätten irgendwie, also die haben ja die Markenrechte an Sacred gekauft. Hätten die irgendwie ein Sacred 1 HD Remake gemacht oder sowas, die Leute würden es wahrscheinlich aus den Händen reißen. Und das hätten sie dann sonst wie genannt. Ich weiß es nicht. Gabi Köster Reloaded oder so. aber so... Ich glaube, am Namen scheitert so viel und tut einem so leid, weil man jetzt wirklich denkt, sie melken jetzt hier noch die Kuh zu Tode.
Ja, ja.
Und die Fallhöhe, um mal diesen Stichwort einzubringen, es tut einem wirklich in der Seele weh. Und ich kann das auch nicht abschütteln. Also ich kann diesen Fan in mir, das ist ja nun auch schon 10 Jahre her mit Sacred 1, ich kann das nicht trennen vom aktuellen Spiel. Ich finde das aktuelle Spiel, so wie es jetzt ist, auch so mäßig, sag ich mal. Mhm. Aber dadurch, dass ich noch ein enttäuschter Fan bin, ist es bei mir halt unten durch leider. Also ja. Ich kann es nicht anders ausdrücken.
Ich glaube, da sprichst du auch ziemlich vielen Fans aus der Seele. Ich denke, dass deswegen ist das Feedback ja auch allgemein eher schlecht bei Sacred, weil halt eben diese Enttäuschung da auch mitschwingt. Und das ist, finde ich, ist durchaus auch nachvollziehbar. Das ist auch eindeutig ein Fehler des Marketings. Oder ja. Der Projektleitung, die hätten dann auch irgendwann erkennen müssen, okay, wir entfernen uns jetzt so weit davon. Weil das ist nun.
Also oder es war Absicht. Oder es war wirklich Absicht, dass man gesagt hat, wir nehmen das in Kauf, wir wissen, es ist ein Scheißspiel. Mäßig. Oder es hat mit Sacred nichts mehr zu tun, aber wir wollen es zum Vollpreis verkaufen und das können wir nur, wenn wir Sacred 3 draufschreiben, weil sonst zum Vollpreis weiß ich nicht, ob das irgendwer sonst gekauft hätte. Ja. Und man muss dazu sagen, sogar der Entwickler von Keen Games, der hat sich dafür entschuldigt, 2 Wochen nach Release für dieses Spiel bei den Fans. Ach,
tatsächlich? Wusste ich gar
nicht.
Ja,
ohne Witz. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut bei Keen Games auf der Webseite. Die machen halt so Konsolensachen mit Flare Games auch zusammen und Kram. Mhm. Da steht Sacred nicht mal bei den letztveröffentlichten Spielen.
Ach, krass.
Ja, also die scheinen da nicht sehr stolz auf ihr Produkt zu sein. Und da gab es wohl Differenzen zwischen Publisher und Entwickler und so. Das kennt man ja oft. Da hört man ja oft. Und man muss auch dazu sagen, Deep Silver hat sogar den Termin vorverlegt. Also der Release war irgendwie 22. August geplant. Die haben sogar auf den 1. August vorverlegt. Das passiert auch selten. Also ich weiß nicht, es ist alles sehr dubios und ein bisschen gelaufen, finde ich.
Das ist ganz witzig, weil die haben ohne, also ich hätte es eh angefragt jetzt für unseren Cast, also wir wurden beide bemustert übrigens, Disclaimer. Genau.
Disclaimer, wir wurden bemustert.
Die Leute stehen ja drauf, wenn man, also Transparenz und so, aber die haben es einfach so geschickt, also weil die wohl ganz früh Meinung einholen wollten und hofften, dass da auch Leute dabei sind wie ich, die keine Ahnung von Sacred haben. Ja, das ist, also ich bin da zwiegespannt. Ich kann es verstehen, weil so ähnlich ging es mir vor 1-2 Jahren, als für die PS Vita das Silent Hill Book of Memories rauskam. Das war ein Dungeon Crawler mit Silent Hill Setting. Und das sogar von einem sehr respektablen Entwickler, dessen Name mir natürlich jetzt gar nicht einfällt, aber die haben DuckTales, die Neuauflage und so gemacht.
Ja.
Und das ist eigentlich ein gutes Spiel. Es ist ein guter Dungeon Crawler. Es ist cool gemacht, es sieht cool aus und so. Aber weißt du, der Fan in mir, der sagt so, nein! Ihr habt jetzt 9 Silent Hill-Spiele gemacht und Silent Hill ist verdammt nochmal Action-Survival-Horror. Ist Survival-Horror, ja. So, Punkt. Es ist ein Horrorspiel, da muss man, und da konnte ich mich nie so richtig von lösen. Oder es hat sehr lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnen konnte und das Spiel als das sehen konnte, was es halt ist. Weil man immer so diese Erwartung auch immer mit drin hat und so. Und das ist
Zu Recht. Genau, diese Erwartung nimmt man halt in Kauf, wenn man sich Silent Hill so und so oder Sacred nennt. Ja, damit muss man halt als Publisher dann auch klarkommen.
Deswegen gibt es ja auch, deswegen gibt es auch Titel und deswegen setzt man ja auch eine 2 oder 3 in den Titel, weil man sagt, richtig. Okay, das ist das gleiche Spiel. Es ist halt nur eben jetzt besser und wir haben einige Dinge anders gemacht und so. Und niemand sagt, dass es da verschiedene Switches, so eine andere Genre-Richtung so leicht geben kann. Das ist okay, die Entwicklung. Aber es muss halt irgendwie auch Werte beinhalten, die alten Teile ausgemacht haben. Das ist ja Quatsch.
So, bei Dungeon Siege war es ja auch ähnlich. 1 und 2 waren auch so Action- Adventure-mäßig und 3 war auch wieder anders. Also nicht ganz so extrem wie jetzt. Aber das war auch wieder irgendwie ein anderes Genre, ist dann wieder gewechselt. Da war ich damals dann auch so entsetzt, so hoch, was haben die denn aus Dungeon Siege gemacht?
Ja? Genau, und ich hatte zum Beispiel, witzig, das ist genau dieselbe Geschichte. Weil ich habe Dungeon Siege dann auch für die Konsole geholt. Und ich mochte Dungeon Siege 3. Ich mochte das wirklich so. Und dann habe ich die alten Teile dann angespielt, weil ich den dritten dann durchgespielt habe und dachte, oh, das ist was komplett anderes. Und dann habe ich auch verstanden, warum die Fans so enttäuscht sind. Und das ist halt so. Also,
aber das war nicht so schlimm wie hier die Fallhöhe. Also es war noch ähnlicher. Es war spielbar, finde ich.
So. Ja.
Aber das ist tatsächlich dieselbe Geschichte. Ich war totaler Fan von 1 und 2 und 3 war dann so, naja, okay.
Ich meine, und das können wir ja fortführen, ne? So ist es mit der Command & Conquer-Reihe, glaube ich. Da ist zwar das Genre nicht gewechselt, aber da hat man halt eben sehr viele Elemente, die die alten Teile so ausgemacht hat, weggemacht, weil so Ressourcenmanagement und so. Ich glaube, gab es da irgendeinen Teil, wo man überhaupt keine Basen mehr bauen konnte und dann denkt man sich, wieso? Command & Conquer ist doch Basenbau zu 50%. Warum nimmt man das weg? Oder? Und deswegen, also es geht ja oft das Argument, die Spieler dann immer so für sich zu sehen. Und das stimmt auch, das muss man auch trennen. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch ein Fehler, wenn man da einen Namen drauf pappt, der mit einer bestimmten Erwartungshaltung gebunden ist. Und das ist immer ein indirektes Versprechen. Wenn es Sacred 3 heißt, heißt das, es ist dieselbe große offene Welt, es ist derselbe Humor. Und wir haben dasselbe Spiel genommen, in neue Technik gepackt und vielleicht ein paar Sachen dran verbessert. Aber es ist das Spiel, was ihr schon von Sacred 1 und von Sacred 2 kennt. Ja. Und es heißt ja, es gab ja auch noch Citadel. Und das hieß ja nicht Sacred 3 oder 4 oder hatte irgendeine andere Zahl. Das hieß ja nicht mal 2,5, sondern es war Sacred Doppelpunkt Citadel. Und da wusste jeder, oh, das ist ein Spin-off. Mhm. Okay, das kann ich jetzt bei Book of Memories natürlich auch sagen. Aber gut, weißt du, das ist der Name, das ist der blöde Name. Was soll man da machen? Wenn jetzt Half-Life 3 rauskommt und Half-Life 3 ist auf einmal ein Dungeon-Crawler, dann würden alle sagen, hä? Warum?
Passt halt nicht.
Warum? Genau.
Und richtig. Und bei Sacred erwartet man offene Spielwelt, Items und Bugs. Das ist das, was man von Sacred zu erwarten. Das gehört dazu. Das wissen alle.
Vor allem Bugs.
Und das möchte man. Vor allem die Bugs, die gehören auch dazu. Die lernte man lieben mit der Zeit. Man kannte sie. Man freundete sich an. So ist es. Es gehört ja wirklich dazu. Also man musste das damals schon immer mit Humor nehmen, sonst ist man untergegangen. ich möchte noch eine Sache erwähnen. Mhm. Es gab auch Tag 1 DLCs. Das macht es halt auch nicht sehr sympathisch.
Nee, das ist generell scheiße, ja.
In der Retail-Version irgendwie waren diese DLC-Sachen schon mit dabei. Mhm. Wenn man die Steam-Version kauft, man muss übrigens Steam haben, wenn man das am PC spielen will. Es geht nur über Steam. Mhm. Dann muss man die DLCs runterladen. Zum Beispiel einen Waffengeist gibt es dort für 99 Cent. Einen Waffengeist. Oh. Und dann gibt es Missionen, das finde ich halt ein bisschen fies. Es gibt halt Missionen auf der Karte, die ich nicht spielen kann, aber schon sehen kann. Da ist so ein Schloss. Und das sind die ich kaufen kann für 5 Euro. So, die kann ich also nicht freispielen, sondern ich habe die schon vor der Nase, aber ich kann nicht draufgehen, sondern muss die für 5 Euro freikaufen am ersten Spiel.
Das ist richtig scheiße, ja.
Und das ist halt, das ist nicht sehr sympathisch, sagen wir es mal so.
Ja.
Das
ist jetzt kein alleiniges Problem von Sacred 3, ist halt allgemein so oft so.
Allgemein, ja.
Also vielleicht erinnerst du dich, den Vogel hat ja irgendwann mal Street Fighter, glaube ich, abgeschossen oder stimmt gar nicht, Marvel vs. Capcom war das, dritter Teil. Es ist ein fantastisches Kampfspiel. Sau witzig und wird auch unheimlich gerne von diesen ganzen Pro-Gamern gespielt, habe ich erfahren. So, die zocken die Scheiße aus dem Spiel. Es ist nur so, auf diesem Fighting-Roster, also wo man die Kämpfer auswählen kann, sind irgendwie 4 freie Slots, wenn du es kaufst. Und die musst du alle für, ich glaube, insgesamt 20 Euro nachkaufen. Und das ist doch Beschiss.
Ja.
Oder ich glaube, es war sogar, oder vielleicht war es auch BlazBlue, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, korrigiert mich in den Kommentaren, aber es war auf jeden Fall dieses Prügelspiel. Ich glaube, es war BlazBlue auch, dieses Anime-Kampfspiel, was auch extrem empfehlenswert ist. Super geiles Spiel, aber für den Europa-Release haben sie gesagt, ja, nehmen wir halt 2 Figuren raus.
Toll.
Und das ist gerade bei so einem Spiel wie Street Fighter oder BlazBlue halt einfach so, weil da ist keine Figur austauschbar. Die Spiele sind halt eben so gut, dass die Designer wirklich jede Figur bedeutsam machen und die sind alle interessant und alle gut. Das ist jetzt nicht so wie bei Mortal Kombat, dass die einfach nur ein anderes Kostüm haben und sich genauso spielen, sondern es sind wirklich individuelle, geile Figuren. Und also bei Street Fighter zum Beispiel der Typ, dieser dicke Typ, der sich die ganze Zeit mit Öl einschmiert oder so, auch so geil gemachtes Zeug. Und man denkt, warum ist die nehmen es halt schon in der Planung raus und so jetzt wie hier bei Sacred auch und sagen so, okay, wir wissen, wir extrahieren das aus dem Spiel, um noch mehr Kohle aus dem Rücken der Leute zu leiern. Und das ist einfach keine nette Art. Und gerade bei so einem Spiel, also du siehst, es ist ja auch geil, man sieht diese Karte und denkt so, boah, das kann ich alles spielen. Und Ja. Pustekuchen, ne? Irgendwie, dann spielst du und dann denkst du, geil, jetzt gehe ich in die Unterwelt. Mhm. Und jetzt war der Download-Code für die Unterwelt bei mir schon mit dabei. Das ist halt, glaube ich, auch in der Reader-Version der Code, den du meinst, ne?
In der Reader-Version, genau. Ist er in der First Edition oder so, heißt die, da ist das mit dabei alles. Ja. Also wenn ihr es kaufen wollt, dann kauft es im Laden. Mhm. Bei Steam ist es alles nicht mit dabei, wenn man es direkt
kauft. Aber kostet genauso viel bei Steam, oder? Ist der gleiche
50
Preis?
50 Euro im Laden, 50 Euro bei Steam. Und bei Steam plus 9 Euro für DLCs. Ja. Das macht es nicht sympathisch, ist einfach so.
Ist halt blöd. Ja, ich glaube, also das ist jetzt kein alleiniges Problem von Sackett, wie gesagt, aber es ist halt scheiße und das finde ich ist auch demotivierend. Achso, nochmal ganz kurz zu den Konsolenversionen. PS3, also ich habe das Gefühl, das gehört auf die Konsole, haben wir ja auch eigentlich erklärt, wegen diesem Cake-Gameplay. Der Nachteil ist leider, dass in besonders hektischen Situationen die Frame ein bisschen runtergeht. Das ist nie so, dass du es nicht spielen kannst. Also es läuft immer so, dass die Steuerungseingabe auch super funktioniert und so, aber es ist spürbar, dass dann, also es gibt am Anfang zum Beispiel zu Beginn, vielleicht kann man das auch direkt auf YouTube bei Let's Plays und so sehen, gibt es eine Stadt, die in Flammen aufgeht, angegriffen wird und so und da stürzt ganz viel Zeug ein und auf dem PC ist das alles super smooth und so und auf der Konsole ruckelt es an diesen Stellen und da geht's halt schon gefühlt unter die 20er-Marke und das ist für so ein Action-Rollenspiel jetzt nicht so dramatisch, es wäre in einem Shooter oder in einem Rennspiel natürlich sehr viel schlimmer, aber es ist halt einfach ein bisschen schade. Auf der anderen Seite sieht das Spiel zumindest auf der PS3 fantastisch aus, also Grafik gefällt mir total gut. Ich mag die Farbgebung total. Das ist alles so, ich weiß nicht, ob das ein Sacred-Ding ist, aber es ist alles sehr grün.
Nein, das Sacred sah ganz anders aus.
Okay.
Aber also ich finde das User-Interface nicht sehr hübsch, muss ich sagen.
User-Interface?
Es gefällt mir gar nicht. Also ich mag auch die Charakterzeichnung nicht. Mhm. Bei mir sind die auch sehr, sehr, sehr schwammig oder so. Irgendwie nicht so hübsch. Ich finde die Level finde ich schön, aber das User-Interface ist halt auch, ja, vielleicht liegt es an diesem konsoligen aber es ist halt alles so actionlastig irgendwie, so eine andere, ganz andere Atmosphäre. Das hat halt irgendwie so mit Roleplay-Game-Fantasy-Setting einfach wenig zu tun.
Ja, also mir sind die Sachen müh zu groß vielleicht. Also man hat oben immer so einen Avatar von den Figuren. Ich denke, okay, ist ja nett, dass ich dann direkt erkennen kann, wer meine Leute sind. Aber wenn ich es wenigstens ein bisschen kleiner stellen könnte, damit ich mehr von dem Feld sehe, das wäre ganz cool. Es gibt zum Beispiel unten links so eine kleine Anzeige, wo man noch eine Übersicht hat, wie viel Lebensenergie jeder hat. Oder weiß nicht, da wird dann nochmal irgendwie was eingeblendet. Und so groß könnte das auch sein. Weil es gibt ja in manchen Shootern ja auch die Möglichkeit, HUD-Elemente zu verkleinern, wie zum Beispiel bei Returnament oder so. Das fände ich bei dem Spiel ganz cool, weil da ist ja Übersicht schon essentiell und irgendwie nimmt das auch zu viel von der Grafik weg. Das stimmt. Ansonsten ist es eigentlich alles selbsterklärend und man sieht halt auch sehr schnell, worum es da geht, aber es hat natürlich nicht mehr diesen Rollenspiel-Flair, das stimmt.
Beispiel wäre auch für das Selbstverständnis von diesem Spiel, ja zum Beispiel, dass diese Missionsbeschreibungen am Anfang, gibt es so ein kurzes Video und die nennen das Briefing. Ja, also es ist irgendwie so wie bei Splinter Cell oder sowas. Es ist halt irgendwie ein völlig anderes Setting, wo ich mich bewege. Und Briefing hat für mich halt nichts mit einem Abenteuerspiel so zu tun. Ich weiß, das sind halt so viele so Brüche, also so eine Stimmung kommt einfach nicht auf für mich.
Ja, also ich aus meiner Perspektive würde ich sagen, wenn man kein Sacred-Fan ist oder wenn einem Sacred völlig egal ist.
Oder man Sacred scheiße fand.
Oder man Sacred voll scheiße fand und irgendwie sowas in Richtung Gauntlet haben will. Das ist ja durchaus ein etwas unterrepräsentiertes Genre mittlerweile, dummerweise. Und
Konsole am besten.
Genau, und eine Konsole hat. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, mit Freunden spielen kann. Ist egal, ob online oder am besten halt auf der eigenen Couch. Das macht, finde ich, persönlich immer am meisten Spaß. Dann würde ich es empfehlen. Unter diesen Bedingungen.
Wenn es günstiger wird.
Okay, also gut, allgemein 50 Euro ist halt auch ein bisschen krass für diese Art Spiel. Ich glaube, ich habe auch immer das Gefühl, dass es so ein großer Arcade-Titel ist irgendwie. Ich finde, vom Preis finde ich es jetzt auch ein bisschen krass. Aber unter diesen Voraussetzungen würde ich es empfehlen. Allen anderen nicht, weil ich glaube, man merkt es an dir, da blutet einfach das Fanherz. Viel zu stark, wenn man Sackville 3 spielt. Und alleine ist es halt auch ein bisschen dröge. Also es hat mir eine Zeit lang Freude bereitet für 2-3 Stunden, aber dann nach einer Zeit dachte ich auch,
es wiederholt sich
und sowas und so. Und man muss ein bisschen resistent gegen diesen RTL-Humor sein, weil der lässt sich leider nicht abstellen. Also ich wünsche mir, dass ein Patch kommt. Ja. Also liebe Entwickler, wenn ihr das hört, baut noch einen Patch ein. Ihr würdet einen riesen Kritikpunkt für viele Leute einfach wegnehmen, wenn man diese Geister stumm schalten kann. Das wird total viel ausmachen. Ja. Also Arya muss ja vielleicht gar nicht mal sein, diese Frau. Aber diese Geister, Alter, das geht halt teilweise gar nicht. Und einfach so ein Optionsding ausschalten. Weil ich muss dazu sagen, abschließend, die Musik finde ich zum Beispiel richtig cool.
Der Sound ist überhaupt nett, ja.
Ja, und vor allen Dingen, es gibt dann so diese Bosskämpfe. Und wenn man so gerade in diesem Flow ist und jetzt da lauter Gegner um einen kommen und die Musik hat dieses heldenhafte so und haut total rein mit Paukenschlag und so, das macht dann schon Spaß auf einmal, hauptsächlich durch die Musik. Und dann kommt der Geist und sagt so, nagel ihn, hart. Und du so, nein, halt doch die Fresse. Das ist halt einfach total schade. Und ja.
Das stimmt. Ich möchte noch eine Warnung aussprechen, bevor wir das jetzt hier beenden. Mhm. Das Mikrofon ist standardmäßig aktiviert.
Was?
Sprich, ja, also du musst erstmal in die Option gehen und dein Mikrofon deaktivieren.
Ach so.
Sonst hört dich im Multiplayer sofort jeder. Ja? Das ist quasi ganz nett. Und standardmäßig ist dein Spiel öffentlich. Also das heißt, jeder kann einfach joinen. Und ich habe es dann umgestellt auf nur Freunde. Und als ich mich das nächste Mal eingeloggt habe, war es wieder auf öffentlich. Und dann kann dann halt jeder mitlaufen.
Ja.
Und einmal war ich so halb hier gar nicht da und es lief nur so im Hintergrund und dann war plötzlich irgendwer da und wir waren im Level. So, okay. Einfach weil es sich wieder beim Neueinloggen einfach wieder auf öffentlich gestellt hatte. Mhm. Nur so als Tipp. Das muss man jedes Mal dann auf Freunde selber wieder einstellen.
Ah, interessant. Auf der Konsole gibt es so ein so eine Art, so eine Mischung, so eine Kreuzung aus Multiplayer-Lobby und Singleplayer-Menü, wo man Zeug kaufen kann. Ah, okay. Das ist da eigentlich, es ist eigentlich im Prinzip ein Bildschirm, wo nur so ein paar Fenster irgendwie aufploppen. Und das ist da sehr übersichtlich auch. Da kann man das halt so einstellen. Das erinnert mich sehr an, es ist nicht so umständlich wie zum Beispiel bei Resident Evil 6, da war das ganz schlimm gelöst. Da war das ein bisschen komisch und umständlich. Das fand ich da ganz gut. Und das ist halt auch so gemacht, wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann können die beiden Spieler gleichzeitig auch einkaufen. Also das heißt, der eine muss nicht auf den anderen warten, sondern man kann parallel in den Shop gehen und sich aufrüsten. Das ist ganz
was cool. Man aber nicht machen kann, zum Beispiel, wenn man gleichzeitig spielt, dass man Pause macht.
Stimmt.
Ich musste einmal ins Telefon und habe Bescheid gegeben, aber das Spiel läuft einfach weiter. Also du kannst dann nicht irgendwie auf Escape und beide machen Pause oder sowas. Mhm. Das geht nicht.
Das ist irgendwie komisch, ne? Das Spiel läuft einfach weiter. Ja. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Eine Frage zum Abschluss, Rola. Mhm. Warum ist denn das Spiel ab 12?
Ab wie viel soll es denn sein?
Weil wir vorhin über die Fatalities und so gesprochen haben. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ich finde das schon ganz schön brutal. Oder?
Die sind so weit weg und so. Also ich glaube, das ist so. Weiß ich nicht. Du bist nicht so nah dran einfach.
Ich habe gerade gegoogelt. Ein Screenshot, da fliegt hier gerade ein Kopf durch die Gegend.
Echt?
Ja.
Ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich weiß nicht. Ich einfach vielleicht. Habe ich zu weit weggescrollt? Kann man überhaupt ranscrollen? Nee, kann man gar nicht.
Nee, das ist immer ein und dieselbe Sicht, aber.
Ja. Tja,
gut. Ja, gut, vielleicht ist es der Humor. Also, vielleicht sagen die Leute auch bei der USK, na, das ist so alles so lustig, da, das ist so albern. Das ist so albern, Helge Schneider. Aber das ist ja albern. Das ist nicht was. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil Diablo ist ja zu Recht auch ab 16, man brezelt halt alle weg, vielleicht ist da.
Ah, das ist ja viel, viel düsterer und Zombies und. Nee, das ist anders.
Gut, stimmt schon, ja.
Nee.
Ja, weil es halt auch Exekution heißt, bin ich dann immer so bei solchen Wörtern, wenn man die im Spiel benutzt, das muss man vielleicht.
Und so zelebriert, ja, wird schon.
Ist schon krass. Naja, aber gut, das soll uns ja nicht stören. Das ist, ist mir nur so am Rande aufgefallen, USK 16. Also wenn ihr das überlegt, für eure Kinder zu holen, guckt es euch vielleicht vorher mal an.
Ja.
Ich würde eher sagen, dass es was für 16-Jährige ist. Das ist
ein Rat, den man eigentlich immer befolgen kann.
Genau.
Und ein Video angucken für Eltern.
Kids sind vielleicht auch nicht so kritisch, weil die Sacred 1 und 2 nicht kennen.
Stimmt. Ja. Also liebe Sacred-Fans, tut es euch nicht an.
Nee.
Lasst es bitte und... Alle anderen, ja, vielleicht.
Genau, schaut es euch mal an. Ich weiß nicht, ob es eine Demo gibt, aber schaut euch mal ein paar Let's Play an und das, was ihr seht, das ist im Prinzip das Spiel. Jo, ja gut, cool. Dann haben wir es, glaube ich, voll umfassend beschrieben.
Ich glaube auch. Schön, dass es endlich geklappt hat und
drüber
reden konnten.
Dann müssen wir trotzdem irgendwann über Inner World reden.
Genau.
Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Als kleine Sneak Preview, das ist ein schönes Spiel.
Mhm, ja.
Gibt es auch auf iPad. Könnt ihr jetzt schon kaufen, auch ohne unseren Cast gehört zu haben. Inner World, schönes Ding von Fitspin.
Genau, Head Up Games Publisher.
Genau, schönes Ding. Ja. Okay, ja gut, cool. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ebenfalls, danke.
Bis dann. Tschüss. Ciao.